Er klappte das Buch zu und legte es beiseite. Dann nahm er seine Lesebrille ab, massierte sich die Nasenwurzel und sah aus dem Fenster. Tief drunten, am Fuß des Hügels, breitete sich nach allen Seiten dichter Wald aus, zog sich die Hänge gegenüber hinauf und bedeckte beinahe die ganze Landschaft, die Moor von seinem Schreibtisch aus übersehen konnte. Der Mond stand als fahle Scheibe am Himmel, Wolkenfetzen zogen vorbei, vom starken Wind geschoben und verzerrt. Die Nacht war lau, aber der durch die Ritzen der Erkerfenster dringende Wind wirkte kühl. Moor goss sich ein wenig Wein nach, nahm einen Schluck und sah wieder hinaus. Er liebte die Vulkaneifel, liebte den Blick von hier oben auf diese manchmal wie verwunschen daliegende Landschaft, liebte die Ruhe, die diese Wälder und Hügel und Überreste uralter Krater ausstrahlten. Irgendwie schien ihm diese Gegend aus der Zeit gefallen und mit ihr das Internat, das oben auf dem Sizilienberg in einem ehemaligen Kloster untergebracht war. Ein leises Knacken hinter ihm schreckte ihn auf. Moor drehte sich in seinem Schreibtischstuhl um, aber nichts Ungewöhnliches war zu sehen. Er lauschte. Nichts. Es war inzwischen so spät in der Nacht, dass wohl auch die letzten Schüler und Lehrer in den Schlaf gefunden hatten. Moor wandte sich wieder dem Fenster zu und trank noch einen Schluck. Er ärgerte sich, dass ihn inzwischen selbst ein leises Geräusch, wie es für das alte Gebäude doch so typisch war, beunruhigte. Wut kam in ihm auf, wieder einmal, weil die Ereignisse der vergangenen Monate ihm viel von der Ruhe und dem Frieden geraubt hatten, die er an seinem Leben auf dem Sizilienberg so sehr schätzte. Die Polizei hatte lange ermittelt, um die tragischen Vorfälle rund um das Internat aufzudecken, aber sie hatte keine Beweise gefunden, keine ausreichenden Indizien, und er selbst hatte geschwiegen. Er wollte dem Ruf der Schule nicht schaden, gerade in einer Zeit, in der überall in den Internaten Skandale aufgedeckt oder zumindest gesucht wurden. Seine Gedanken rasten, und in schneller Abfolge tauchten die Bilder der Opfer vor ihm auf, die scheinheiligen Erklärungen der Verdächtigen, die zynischen Geständnisse unter vier Augen. Und wieder bohrte sich das Gefühl der Ohnmacht in seinen Magen, das er seit Wochen so gut kannte. Mit zitternden Händen wühlte er in den Unterlagen auf seinem Schreibtisch, kramte eine abgegriffene Visitenkarte hervor und griff nach dem Telefon. Er wählte die Privatnummer, die in krakeliger Schrift auf der Rückseite stand. Das Tuten an seinem Ohr wirkte unnatürlich laut in der nächtlichen Stille. Kurz spürte Moor ein schlechtes Gewissen. »Sie können mich anrufen, zu jeder Zeit«, hatte Kommissar Mertes gesagt, als er die Ermittlungen in der Schule ergebnislos abschloss. Das hatte Mertes nun davon. Und Moor war sich nicht sicher, ob er am nächsten Tag noch einmal den Mut für diesen Anruf haben würde. Am anderen Ende der Leitung klingelte es zweimal, dreimal. In Moor stieg die Angst auf, der Kommissar könnte gerade jetzt nicht erreichbar sein. Er begann in Gedanken eine kurze Erklärung zu formulieren, die er notfalls auf dem Anrufbeantworter hinterlassen konnte. Es klingelte ein viertes und ein fünftes Mal. Kein Anrufbeantworter sprang an. Nach dem sechsten Klingeln ließ Moors Entschlossenheit ein wenig nach. Nach dem siebten griff er mit der freien rechten Hand noch einmal nach seinem Weinglas. Nach dem achten Klingeln wurde abgehoben, aber das hörte Moor schon nicht mehr. Hinter ihn war eine dunkle Gestalt getreten und hatte ihm mit einer schnellen Bewegung einen dünnen Draht um den Hals geschlungen. Überrascht spürte Moor den heftigen Druck, die Atemnot, den schneidenden Schmerz in seinem Hals. Dann nichts mehr. »Hallo?« rief Kommissar Mertes am anderen Ende der Leitung in den Hörer. »Hallo, wer ist denn da?« Ein scharrendes Geräusch war zu hören, ein gedämpftes Ächzen, ein Klirren wie von einem zu Boden gefallenen Glas. Dann wurde aufgelegt.